Jetzt stehen zur Diskussion in diesem Blog die drei Beiträge, die Sie gehört haben, den von Ulla Plehner, den zur Oktoberkonferenz der Spartakusgruppe von Otto Kaluban und der Beitrag von Marcel Boas zu den internationalen Wirkungen der Novemberrevolution. Bitte schön, Fragen, Meinungen, eigene Beiträge. Werner Ruch.
Es war, er war bewusstlos geworden, kippte um auf der Straße, Hinterkopfverletzung und so weiter. Und die Genossen hatten ihm angeraten, dann schließlich doch endlich im Herbst, also im Oktober, zur Kur zu fahren. Aber es waren noch die anderen Leitungsmitglieder da. Ich weiß jetzt nicht, bei der Aufzählung der Teilnehmer, ob das vielleicht vervollständigt werden kann. Willi Budig war ja Mitglied der zentralen Leitung, Thalheimer, Wilm Pieck, Eberlein. Ich glaube, das waren die Mitglieder der zentralen Leitung. Bitte? Ach so, aha, das wusste ich nicht. Sehr interessant fand ich diese Terminveränderung. Das war mir nicht bekannt, auch nicht der Ort des Stattfindens. Im Übrigen hat Lenin, glaube ich, am 18. Oktober, also ein paar Tage nach dieser Tagung, ein Glückwunschschreiben an die Spartakusleute geschickt und besonders hervorgehoben die Idee, dass die Spartakusleute sich einsetzen wollen für die Verbreitung der Rätebewegung in Deutschland. Das wollte ich hier nur ergänzend sagen. Dankeschön.
Danke. Bitte.
Ja. Matana, ich hatte ja schon das Glück, erwähnt zu werden durch Otto Kaluba. Ich habe zu ihm ja sozusagen in Hoffnungslosigkeit gesprochen. Ich hatte ja nicht die Ahnung, dass es noch so viele Möglichkeiten gibt, die Oktoberkonferenz ein bisschen weiter aufzuklären, als dass wir das bisher wussten und kannten. Ich habe, wenn ich mich erinnere, hat sich Albert Schreiner noch mal auch dazu geäußert in der ZFG irgendwann. Ich weiß jetzt nicht genau wann, aber das ist sicherlich 40 Jahre her. Und seitdem war das ja für uns eine grundlegende Angelegenheit, die ich auch nicht umstoßen und in Zweifel stellen wollte. Eigentlich sind diese Einzelheiten, die hier aufgetaucht sind, vor allen Dingen ja dadurch frappierend, was alles noch an Details möglich ist. Dazu möchte ich Otto Kaluban gratulieren. Auf der anderen Seite uns selbst etwas Asche aufs Haupt streuen, weil wir ja nun immer angenommen haben, welche grandiose Wirkung diese Konferenz gehabt hat. Es geht ja nicht damit zu Ende, dass wir die Konferenz erwähnen, sondern vor allen Dingen, welche mobilisierende brachiale Bedeutung diese Konferenz gehabt hat. Und da haben wir ja nun gleichzeitig wieder nun gehört, dass es gar nicht so schlimm war damit. Also da schönen Dank. Und dann darf ich gleich noch eine Frage stellen an dich, Ulla. Ja, diese Sache mit dem Holzarbeiterverband ist ja eine sehr interessante Sache. Man müsste das ja also ausdehnen. Wir hatten ja meistens immer nur bei den Gewerkschaften den Metallarbeiterverband im Auge, vor allen Dingen deswegen, weil die Revolution in Obloh in Berlin ja vorwiegend aus diesen Kreisen kamen. Aber generell wäre wohl von Interesse zu wissen, wie haben sich diese Funktionäre des Holzarbeiterverbandes zu der politischen Rolle der Räte gestellt nach den Wahlen, zu den Gemeindevertretungen beziehungsweise zu den Kreistagen und so weiter, die ja dann aufgrund der Weimarer Verfassung einberufen worden sind. Da war ja die Meinung der SPD-Funktionäre generell, dass damit mit der Wahl dieser, ich sage jetzt mal Volksvertretungen, dass damit die Räte ihre politischen Rechte eingebüßt hätten. Also da, wenn ich habe es vielleicht überhört, würde ich dankbar sein, wenn dazu noch etwas gesagt wird.
Bitte schön, Professor Engel.
Vielleicht anknüpfend auch Fragen an Ulla Plehner. Kann man sagen, welche parteipolitischen Einflüsse in diesem Holzarbeiterverband angesichts ja der recht weitreichenden Vorstellung über Wirtschaftsdemokratie da waren und auch auffällig ja diese starke oder die Anerkennung des Holzarbeiterverbandes für die Betriebsräte einerseits und die territorialen Räte andererseits. Diese territorialen Räte sind ja eine vor allem von linken USPD-Funktionären ausgearbeitete Linie gewesen. Nicht? Die haben ja auch im Groß-Berliner Arbeiter- und Soldatenrat eine große Rolle gespielt. Da wäre schon interessant, also ob in dieser Gewerkschaft, also welche der Arbeiterparteien hatte denn da also eine wesentliche Meinungsführerschaft? Das würde ich für eine interessante Frage halten, denn die Gewerkschaften hatten alle immer eine mehr oder weniger große Nähe zu dieser oder jenen Richtung der politischen Organisationen der Arbeiterbewegung. Und überhaupt, wir haben getuschelt hier, aber nicht gegen den Beitrag, sondern waren der Meinung, dass es also ganz verdienstvoll ist, also einzelne Gewerkschaften unter solchen Aspekten zu analysieren. Du hast das jetzt vorgetragen am Holzarbeiterverband. Eigentlich müsste man das mal bei allen Einzelgewerkschaften machen, so eine komparatistische Studie, die dann genau zu dem Ziel führt, zu Untersuchungsergebnissen zu kommen, die für heutiges Denken, Nachdenken über Wirtschaftsdemokratie wichtig sind. Denn mir scheint auch, dass in der Politik, in der praktischen Politik der Linken, dieser Begriff und diese Überlegung von damals eine noch recht unterbelichtete Rolle spielen. Mit eins möchte ich relativieren, dass diese Forderungen, so wie sie hier vorgetragen worden sind und nach denen der Holzarbeiterverband gestrebt hat, dass die nach 1945 aufgegriffen worden sind. Also das, was dann nach 1945 im Mitbestimmungsrecht in Deutschland erreicht worden ist, bleibt hinter solchen Vorstellungen weit zurück. Das Mitbestimmungsrecht ist heutzutage total dominiert durch Mitwirkungs- und Informationsrechte, aber nicht durch Mitbestimmung. Also das, da klafft noch eine Lücke zwischen der Programmatik der Gewerkschaften der Weimarer Zeit und dem, was dann also nach 1945 durchsetzbar war.
Danke. Ja, danke sehr. Ich kann da gleich an der Stelle weitermachen, weil ich auch glaube, dass man diese These nicht aufstellen kann. Also wenn man
Namen sagen.
Ach so, Entschuldigung, bitte um Entschuldigung. Rainer Zilkenhardt ist mein Name. Sorry. Dass man diese Verlängerung in die Geschichte nach 1945 vielleicht nicht unternehmen kann. Wenn man die Diskussion um die Mitbestimmung in der Bundesrepublik Deutschland verfolgt, das kann man leicht tun, zum Beispiel anhand der gewerkschaftlichen Monatshefte, da geht es auch um Diskussionen um die Programmatik der Gewerkschaft, dann wird man sehen, dass es ein einziges Mal, und da sind wir beim Thema des heutigen Abends sozusagen, ein einziges Mal eine Rolle gespielt hat, in welcher Weise auch immer Räte oder Räteähnliche Institutionen in diesen Zusammenhang zu bringen. Das war nicht zufällig die Zeit, als das DGB-Programm nach 1968 diskutiert wurde. Da gab es auch aus der Aktualität heraus, Wilfried Gottschalk war damals einer der Soziologen, die führend in der damaligen Bundesrepublik laut nachgedacht hatten darüber, ob die repräsentative Demokratie das letzte Wort sein kann, ob man da nicht ergänzende Institutionen bräuchte, und hat dann auch ein Buch über die Frage der Räte und ihrer Implementierung vielleicht ins politische System der Bundesrepublik geschrieben. Da ist so ein Punkt, wo er selbst auch in den gewerkschaftlichen Monatsheften publiziert hat, und das Echo war verheerend, ist natürlich abgelehnt worden und ihm ist ja dann fast übrigens aus anderem Grund noch ein Berufsverbot erteilt worden. Ich wollte aber noch was sagen zur Wirtschaftsdemokratie als Konzeption und zu den Aussagen, die hier zitiert wurden von Leipart, was jetzt sozusagen eine gewisse Reserviertheit gegenüber Massenaktionen angeht. Ich glaube, man darf das auch nicht trennen voneinander. Ja, denn also dieses Konzept der Wirtschaftsdemokratie wäre ja sicherlich nur dann real gewesen, wenn es auch Massenaktionen zugunsten dieses Konzeptes gegeben hätte. Und es gibt, wenn ich es richtig sehe, in der Geschichtsschreibung, also in der westdeutschen Geschichtsschreibung, sozusagen eine übereinstimmende Meinung bei der sogenannten herrschenden Lehre, die ja angezogen wurde, dass in der Novemberrevolution auf jeden Fall durch Weiterführung von Massenaktionen die Sozialisierung des Bergbaus, Enteignung ostelbischer Grundbesitz und eine Demokratisierung der Verwaltung und Justiz möglich gewesen wäre. Aber das wäre auch nur möglich gewesen durch Massenaktionen. Und die Frage ist, war nicht die Furcht vor Massenaktionen, ob das jetzt Streiks waren, Massenstreiks waren, ob das andere Aktionen waren, ob das nicht fast diese Furcht ein Strukturmerkmal, fast ein Strukturmerkmal der Führungen des ADGB und natürlich auch der SPD in der Weimarer Republik waren. Es gab dagegen immer Opposition, sogar recht scharfe, bisweilen auf Gewerkschaftstagen. Aber also in dieser gesamten Zeit gab es da so eine Art Graben einerseits zwischen diesen konzeptionellen Vorstellungen und auf der anderen Seite der Unfähigkeit, anders als durch Handeln von oben sie ein Stück weit realisieren zu sollen. Also das geht für die spätere Zeit der Weimarer Republik, Ureisenstreik, Berliner Metallarbeiterstreik, BVG, also die ganze volle Palette Preußen, Schlacht 32. Und das ist ein Problem, glaube ich, was man in dem Falle auch nochmal vielleicht reflektieren sollte. Dieser Widerspruch, der dort sich für mich jedenfalls auftut.
Ja, ich darf vielleicht noch eine Bemerkung machen zu Ulla Plehners Ausführungen. Es ist ja so, dass die Idee der Demokratisierung der Wirtschaft nach 1945 ja eine zu den grundlegenden Ideen überhaupt einer gesellschaftlichen Veränderung gehörte. Das Bedauerliche war nur, dass dann schließlich von der Überlegung der gesamtstaatlichen Planung und Vergesellschaftung der Grundschutz- und Schlüsselindustrie nur noch das Mitbestimmungsrecht übrig blieb. Nun kann man sagen, nur noch ist vielleicht zu wenig gesagt. Aber auf dem Gründungskongress des DGB 1949 war man froh, dass man erstens reinschreiben konnte, nochmal Vergesellschaft der Grundschaft- und Schlüsselindustrie, obwohl der Dampfer schon abgefahren war mit der Währungsreform im Grunde genommen. Und das Mitbestimmungsrecht sozusagen dann schließlich ausgebaut wurde in Richtung Teilhabe an den Aufsichtsräten und so weiter und so weiter. Und was dabei rausgekommen ist heute, wissen wir ja. Das ist sehr bedauerlich, aber gehört immer noch zum Stolz der deutschen Gewerkschaften. Ich möchte hier nur erwähnen, dass auf dem Gründungskongress von Verdi es mehrere Beschlüsse gegeben hat zu dieser Frage Demokratisierung der Wirtschaft und speziell auch zur Frage der Wirtschaftsdemokratie, also des Ausbaus des Mitbestimmungsrechts tatsächlich im Sinne von Umgestaltung der Wirtschaft und so weiter und so weiter. Und ich glaube, dass die gegenwärtige Finanzkrise natürlich, wir sehen ja, Gerd Engel sagte vorhin, es ist manches ja gar nicht abzusehen, was noch alles da noch passieren kann, diese Fragen aktueller denn je macht. Und ich glaube, dass auch im nächsten Jahr, wo sich ja nicht bloß der Gründungstermin zweier deutscher Staaten sozusagen anbietet, sondern auch der Gründungskongress des DGB, der DGB ist ja 1949 im Oktober gegründet worden, und in dieser Situation vielleicht auch eine besondere Beachtung finden sollte.
Liegen zwei Wortmeldungen vor. Hinten links, Klaus, die beiden jungen Männer. Zuerst der junge Mann mit dem schwarzen Pullover und dann der junge Mann davor.
Ja, Florian Wilde heiße ich. Ich forsche zu Ernst Mayr und wollte noch mal eine kurze Fußnotenanmerkung zu Otto Kalubans Vortrag machen. Otto hat es ja schon gesagt gehabt, dass dem Konferenzbericht folgend ja so oft der 7. Oktober als Datum angegeben wurde über viele Jahre hinweg. Es ist ganz interessant, dass Ernst Mayr schon 1920 in einem Artikel für die USPD-Zentralorgan, die Internationale hieß es damals, schrieb, dass, Zitat, dass das eine vom Spartakusbund aus illegalen Gründen unternommene Falschmeldung war. Sozusagen das Wissen hätte man schon lange haben können, dass 7. Oktober nicht das Datum gewesen ist. Interessanterweise aber ist Ernst Mayr, der ja nun zu den Teilnehmern, aber auch Einladern zu der Konferenz gehörte. Und der Anlaufpunkt für die Delegierten war Mayas Büro im sowjetischen Telegrafenamt Rosta in Berlin in der Friedrichstraße. Das ist auch der Anlaufpunkt für alle. Selbst Mayer, der also offensichtlich sehr involviert in die Konferenz war, später das genaue Datum nie mehr richtig erinnerte. Weil in jenem Artikel von 1920 schreibt er halt, sie habe in den ersten Oktobertagen stattgefunden, nicht allerdings am 7. In einem anderen Artikel behauptete er dann später, es sei Ende September gewesen. Das finde ich so ganz lustig, dass offensichtlich selbst die am engsten involvierten Teilnehmer später nicht mehr in der Lage gewesen sind, das genau zu erinnern. Dann meine Anmerkung zu Marcells Beitrag, zu den Rückwirkungen der internationalen Revolutionen auf Deutschland. Ich glaube, eine ganz wichtige Rückwirkung der Erfahrung von weltweiten Revolutionen, die aber alle gemessen zumindest an dem Ziel des Sozialismus scheitern, war natürlich für die Revolutionäre in Deutschland eine immer stärkere Orientierung an den Bolschewiki und an der Sowjetunion. Wenn du die Erfahrung hast, von überall weltweit gibt es Massenbewegungen, weltweit eskalieren Kämpfe, weltweit wird auch die Frage nach Sozialismus irgendwie gestellt oder so, aber überall außerhalb von Russland scheitert ist, lege es natürlich den Schluss nahe, das spezifische russische Modell umso mehr als die einzige Erfahrung, die irgendwie weiterhilft, zu verallgemeinern und zu übernehmen. Und ich glaube, dass eben für die Politik von der KPD oder auch für die Entscheidung dann der Mehrheit der USPD, sich der KPD anzuschließen, genau diese Erfahrung, eben auch die internationale Erfahrung eines ständigen Scheiterns, sehr wichtig war und aber auch sehr dazu beigetragen hat, zu dem starken Einfluss der Bolschewiki auf die kommunistische Partei und die starke Orientierung am russischen Modell. Nochmal eine Anmerkung zu Sozialisierung und Wirtschaftsdemokratie und so. Ich glaube, dass die Forderung nach einer Sozialisierung die Forderung gewesen ist, die am meisten den Anhängern der drei Arbeiterparteien gemeinsam war, auch also nach der Novemberrevolution selber oder nach den Januarkämpfen oder so, dass große Teile auch der SPD-Basis, der USPD-Anhänger und der Kommunisten unbedingt eine Sozialisierung zumindest der Schlüsselindustrien anstreben. Das ist eine Forderung, war, die ganz weit verbreitet in der Bevölkerung war und sich auch mal ganz deutlich dann ausgedrückt hat beim Kapp-Putsch, so, wo die Arbeiter im Ruhrgebiet ja mit am militantesten gegen diesen Putsch angekämpft haben, ja auch eine Rote Armee dann begonnen haben zu bilden und so. Und dort unbedingt die Forderung nach einer Sozialisierung ihrer Betriebe, die sie ja auch erstmal direkt unter ihre Kontrolle übernommen hatten im Zuge der Kämpfe im Ruhrgebiet 1920, immer diese Forderung eine ganz wichtige Rolle spielte nach einer Sozialisierung. Und das bei den Vorschlägen, die dann Legien machte, die ja auch auf eine Arbeiterregierung abzielten, den Vorschlag einer Koalition der drei Arbeiterparteien oder solche Vorschläge, immer diese Forderung nach Sozialisierung ganz toll im Zentrum standen. Ich glaube, es gehört zu den schweren Versäumnissen der Arbeiterbewegung, natürlich in der Novemberrevolution, aber auch noch bis 1920 hin, dass es nicht gelungen ist, diese doch sehr konsensfähige Frage, die wahrscheinlich am konsensfähigste Frage innerhalb der deutschen Arbeiterbewegung, fortschrittlich aufzulösen. Letzter Gedanke ist, dass ich glaube auch, dass sich in Anbetracht der jetzigen sich abzeichnenden Weltwirtschaftskrise die Frage nach Wirtschaftsdemokratie neue Aktualität bekommt. Ich glaube, was wir ja gerade erleben, ist ein völliger Zusammenbruch der jahrelangen Herrschaftsideologie des Neoliberalismus mit seinen Privatisierungsvorstellungen, der freie Markt regelt alles und so. Und ich glaube, wir werden eine Rückkehr von Verstaatlichungen erleben oder erleben wir sie ja schon, selbst in den USA mit Verstaatlichungen von neuen Banken oder in Frankreich, wo Sarkozy die Schlüsselindustrien verstaatlichen will. Und ich glaube, aus linker Sicht reicht es in so einer Situation nicht mehr aus, so wie in den letzten Jahren, einfach nur Verstaatlichungen zu fordern. Das war aus der Defensive der letzten Jahre heraus immer richtig, würde ich sagen, diese Forderung aufgestellt zu haben. Jetzt aber, wo diese Forderung angekommen ist im herrschenden Mainstream mit Verstaatlichungen, selbst bei Bush, ist es, denke ich, wichtig, dass wir als Linke klarer machen, was ist denn eine emanzipatorische Form von Verstaatlichung oder Vergesellschaftung? Wie kann eine Wirtschaftsdemokratie aussehen? Wie kann eine Verstaatlichung unter möglichst umfassender Kontrolle der Beschäftigten, der Nutzerinnen, der Kommunen oder wie auch immer aussehen? Und ich glaube, dass wir als Historiker, Historikerinnen oder gerade auch Ulla, dass wir da wichtige Beiträge auch zu leisten können, eben aus den Erfahrungen der Geschichte heraus Vorschläge zu entwickeln für die jetzige Debatte. Wenn Sie Verstaatlichung sagen, so finde ich, müssen wir immer Wirtschaftsdemokratie fordern. Und ich finde, dass da die historischen Vorlagen dabei helfen, dass die Vorstellungen klarer werden können, wie sowas denn aussehen könnte.
Ich bin Frederik Sier, ich bin Doktorand aus Montreal, Kanada. Das Thema meiner Doktorarbeit ist die politische Meinung Paul Lévy's. Und deswegen natürlich fand ich der Vortrag Herr Lubens sehr interessant. Ich muss sagen, ich ich weiß ziemlich wenig von dieser Konferenz und ich glaube, es ist wichtig, um zu interpretieren Paul Levy, und ich möchte einfach wissen, vielleicht haben Sie es auch gesagt und haben nicht verstanden, ob das Bericht, wovon Sie gesprochen haben, und auch die Zeitung der Weltrevolution, ob sie jetzt einfach also erhaltbar sind in Berlin. Ich habe nicht ganz richtig verstanden, wenn Sie es gesagt haben.
Das im Moment weitere Wortmeldungen? Dann würde ich gerne das Wort erstmal wieder an Ulla geben. Ich glaube, hier sind die meisten Fragen aus dem Publikum gekommen, und anschließend dann Oduka und Marcel zu der Frage von Florian. Bitte schön, Ulla.
Ja, also ich mache es der Reihe nach. Wie die Gewerkschaften zur politischen Rolle der Räte nach den Wahlen standen. Also, was ich weiß, wie gesagt, auf den Holzarbeiterverband bezogen, ich muss das immer wieder einschränken, ich kann das nicht auf die Gewerkschaften, deshalb nehme ich das eine gewerkschaftliche Sicht. Also die territorialen Räte, diese Idee, die während der Revolution 1819 entwickelt wurde, ich habe ja einiges in Kürze zitiert, die spielten dann in der Diskussion keine Rolle mehr. Aber die Betriebsräte, und wie gesagt, daran geknüpft, das wurde ja auch weitergeführt bis hin zum Konzept der Wirtschaftsdemokratie in den 20er Jahren, wo Leipart wieder der treibende Kern war. Er hat das artikuliert, er hat es zum wissenschaftlichen Forschungsgegenstand erhoben, und dann kam also auch dieser Band von Naftali, was ja ein Sammelband ist von 11 Autoren. Und da ist diese Idee der Wirtschaftsdemokratie mit dem Stichwort auch Demokratisierung der Verfügungsgewalt über das Eigentum, halte ich für sehr wichtig und auch für aktuell. Im Übrigen, um an Florian gleich mal, ja, läuft auf Selbstreklame hinaus. Vorne habe ich hingelegt einen Flyer, Wirtschaften für die Allgemeinheit, Weg zur sozialen Gerechtigkeit, zur Geschichte und Aktualität der sozialdemokratischen Uridee Wirtschaftsdemokratie. Da habe ich versucht, die ganze, auch jüngere Diskussion, die jetzt ist sie wieder etwas eingeschlafen, aber vor 2 Jahren sah es fast so aus, als über Wirtschaftsdemokratie neu diskutiert werden würde, zumindest in dieser Linken. Ich habe das alles aufgearbeitet, ich habe die Positionen der Gewerkschaften, der SPD, bei Gewerkschaften unterschiedlich, Schwerpunkt Verdi und IG Metall, aber eben auch DGB. Ich habe das alles aufgearbeitet, auch die Zeit nach 1945, es ist richtig, dass es mehr Ideen dann gab. Ich verbinde das mit dem Begriff Demokratisierung der Verfügungsgewalt über das Eigentum an den volkswirtschaftlich entscheidenden Produktionsmitteln. Das muss man so einschränken. Ich habe das anhand meiner Analysen so festgestellt, dass diese Konzepte, und ich verweise da auf 1988, die Bewegung in der westdeutschen Stahlindustrie, im Ruhrgebiet vor allem, aber nicht nur dort, dass diese Ideen alle lebendig waren und im Übrigen in den DGB-Dokumenten bis hin zum 96er DGB-Programm, was das letzte jetzt bis jetzt war, diese Idee drin ist, und zwar immer, ich sage auch immer, ethisch begründet, politökonomisch, ethisch motiviert, politökonomisch begründet, mit Anforderungen an den Staat formuliert. Diese Dreieinigkeit ist noch im 96er drin, aber Fakt ist, nach 1990, nach der Revolution von 89 und nach dem Anschluss der DDR an die Bundesrepublik ist tatsächlich in allen gewerkschaftlichen Dokumenten, Verdi nicht ausgenommen, da gab es bessere Dokumente von der HBV im Vorfeld von Verdi, die Ideen sind nicht übernommen worden in das Verdi-Programm. Es ist Fakt, dass jetzt tatsächlich nur auf die Mitbestimmung das Ganze reduziert ist. die Idee war weitergefasst und wie gesagt bis zu den 90er Jahren. 88 die Bewegung, sehr wichtig, die es da gab, auch spontan und ja, von Gewerkschaften, damals auch von der IG Metall mit Vorsicht behandelt, aber Fakt ist, dass es die Bewegung auch für eine Vergesellschaftung der Stahlindustrie, das war auch die Losung, nicht unbedingt Verstaatlichung, da gab es ja verschiedene Formen. Und übrigens auch immer, ich sehe da immer einen Bezug zu dem, was da in der Novemberrevolution hochkam in diesem Zusammenhang. Ja. Also das dazu. Politische Einflüsse im DHV, also der Vorstand war eindeutig von der Mehrheitssozialdemokratie, auch ein Leibhardt, bekannte sich immer zur Mehrheitssozialdemokratie, was aber eben nicht ausschließt, so differenziert muss man das sehen, ja, dass über diese, dass er nicht blind folgte, sondern dass er seine eigenen Ideen hatte und die hat er so, wie ich das hier in Kürze versucht habe darzustellen, vorgetragen und wie sich, wie gesagt, mit anderen auseinandergesetzt, wie Peplo, der generell die Räte, die Territorialen und auch die anderen. Während des Weltkrieges entstanden ja diese Arbeiterausschüsse und so meint er, wir hätten auch andere Begriffe, aber von Russland beeinflusst, jetzt die Räte, das ist die Idee und wir müssen sie annehmen. Ja, wie das bei anderen, ja, wir sitzen ja hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung und die hat ja ein Studienwerk und sie gewinnt junge Forscher. Das wäre vielleicht weiterzutragen, dass hier solche Themen noch offen stehen. Ja, wie war das in anderen Gewerkschaften? Das wäre ja nicht schlecht. Am Ende könnte ja mal vielleicht eine zusammenfassende dann stehen, aber es muss jemand machen. Ich verweise natürlich noch auf Peter von Oertzen, der ja in seinem Buch Betriebsräte, sein Schwerpunkt waren die Betriebsräte, die anderen erwähnt er auch. Und ich muss sagen, da bin ich immer wieder, ich habe es jetzt gerade zu dieser Konferenz nochmal gelesen, ich bin mit ihm immer wieder, ich habe Reibungsflächen mit Peter von Oertzen, so sympathisch mir der Mensch sowieso, aber auch dieses ganze Werk, also ja, aber er pauschalisiert aus meiner Sicht ein bisschen sehr und solche Positionen, wie ich sie hier vorgetragen habe, anhand Holzarbeiterverband, die artikuliert er dort wenig. Wie gesagt, das Positive, dass er den Leibhardt neben Paul Umbreit zu den zwei klügsten sozialdemokratischen Gewerkschaften zählte. Ja. Ja, also und nach 45, also da müsste ich mit Rainer Zilkenaert eben auch diskutieren. Ich sehe das anders. Du hast es natürlich sozusagen als Person in West-Berlin selbst vielleicht mitgebracht. Ich habe es aus dem Papier, das muss ich dazu sagen, ja, ich habe es aus den Dokumenten diese Positionen herausgefischt, naja, eben als Historikerin, das war meine Quellengrundlage. Naja, ich sehe das in der Bundesrep zuletzt 1988, ja, ja? Da war was drin. Ja. 1918, wie gesagt, das war ja nach dem Krieg. Es war also desolate, auch wirtschaftliche Sicht. Bei Leibhardt ging es ja darum, Gut und Blut der Arbeiter zu schützen, damit sie auch was zu essen haben und sich kleiden. Das war dieses ethische Motiv bei ihm. So erkläre ich mir das zumindest. Ja. Und dass man da eben zu Gewalt, zu bewaffneten Gewalt nicht greift, weil das eben Blut kostet. Also ich muss sagen, ich sehe das ein. Ich kann da nicht sagen, ja, Gewehr in die Hand und nun schießen wir los. Geht nicht. Ja? Naja, also und was die Aktionen betrifft, also für den Holzarbeiterverband, das weisen ja die Jahresbücher, die haben ja während des Krieges. Also der Holzarbeiterverband hat, anders als es Luxemburg dargestellt hat, hat Lohnbewegungen geführt bis hin zu Streiks. Und Leibhardt war auch während des Krieges, er hat abgelehnt die Gründung der Eisenbahnergesellschaft, was ja Staat, also Beamte waren, und denen sollte das Streikrecht verweigert werden. Da hat er abgelehnt, das zu unterschreiben. Ohne Streik geht es nicht, auf Streikrecht können wir niemals verzichten. Also ich meine, das sind so alles Sachen, auf die kommst du, wenn du dich im Einzelnen ausführlicher beschäftigst. Ja, und insofern einfach denke ich mir, wir müssen einige pauschale Dinge, die wir uns so angewöhnt haben, auch vielleicht relativieren, wenn wir dann ins Einzelne gehen. Ja. So, das war, Massenaktionen. Ich sage ja, also bei Leipert war das diese Schwäche, ja, also nicht Schwäche, seine Position. Organisation kommt vor Aktion. Organisation und Aufklärung. Und wenn wir dann die Masse gewonnen haben und so, na, dann können die gar nicht anders. Und einzig in der Revolution sah er ein, jawohl, der 9.11., der hat dazu geführt, dass wir dann den 8-Stunden-Tag in dieser Vereinbarung vom 15 hatten und noch einige andere Dinge. Da war er belehrt, übrigens Leipert auch 22, nach dem Rathenau-Mord war Leipert es, der zum politischen Streik aufgefordert hat und gegen die SPD erreicht hat, dass auch die KPD eingeladen wurde zu dieser Aktion. 22 war ein halbtägiger Generalstreik wegen Rathenau-Mord, also ein politischer Generalstreik. Ja. Also es ist alles etwas differenzierter in der Geschichte, als wir uns das manchmal so vorstellen. Ja. So, Werner Ruch, ja, na, da habe ich ja gesagt, ja, die Wirtschaftsdemokratie enthielt damals mehr als nur Mitbestimmung. Gipfel war ja jetzt, wann haben Sie vor einem Jahr oder zwei Jahren gefeiert, dieses Mitbestimmungsgesetz von 76, na, das war der Gipfel, die IG Metall, also unmöglich, was da abgezogen wurde, ja. Die haben das wirklich alles zurückgerollt, was sie selbst noch bis 90 vertreten haben, ja. Ja, Wirtschaftsdemokratie heute aktuell, also da habe ich mich dazu geäußert, sowohl in der Utopie Kreativ habe ich da eine ganze Serie von Artikeln dazu veröffentlicht und dann auch in dieser Broschüre, die in zweiter Auflage jetzt vor 2 Jahren, die aber übrigens nirgendwo rezensiert wurde, sie ist nirgendwo zur Kenntnis genommen worden, von keiner Programmdiskussion, auch nicht der Linken und so weiter. Ich habe das dort alles auch gedruckt, niedergelegt. Ja. Ja, danke.
Dann wäre jetzt Ottokar.
So, ich habe nur ein paar kurze Sachauskünfte hier zu geben. Ich kann aber zum Holzarbeiterverband eine interessante Sache da mitteilen. Einmal muss man natürlich sehen, dass der Leipert nun nicht etwa ein halber Linksradikaler war. Er hat zum Beispiel nach dem Januarstreik 1918 voll mit auf der Vorständekonferenz die Ablehnung solcher Aktionen mitgetragen, aber im Vorstand des Holzarbeiterverbandes waren als Berliner Delegierte, da bestimmten die Berliner selbstständig darüber, nicht der Vorstandsvorsitzende, zweimal Spartakus-Vertreter, von denen auch bekannt war, dass sie für Spartakus arbeiteten. Das war einmal Max Zirkel. Wurde extra aufgefordert, dass er mal die grundsätzlichen Positionen von Spartakus im Vorstand dieser Gewerkschaft erläutert. Wenn man sich so vorstellt, wenn man irgendwelchen Leuten erzählt, die mit der Gewerkschaft in jener Zeit irgendwie mal zu tun hatten, sagen die, das ist eigentlich nicht möglich, dass da in irgendeinem Vorstand extra aufgefordert wurde, seine Spartakus-Auffassung mal grundsätzlich darzulegen. Bei Leipert war das möglich. Also das ist dann ein Zeichen dafür. Und ein bisschen später war dann ein anderer Spartakus-Mann auch wieder für die Berliner dort im Vorstand und sie konnten da mitdiskutieren, wurden also nicht geschuhriegelt, wie das sonst zum Beispiel mit dem Paul Lange Paul Lange von den Handlungsgehilfen verband in den Vorständekonferenzen der Gewerkschaften, wenn man sich die mal durchliest, der Fall war, sondern das wurde hier im Vorstand des Holzarbeiterverbandes ganz tolerant, kollegial ging man trotz solcher ziemlich krassen Meinungsunterschiede miteinander um Und das war hauptsächlich natürlich ein Verdienst von Leibhardt. Aber in den anderen Vorständen war das natürlich nicht so. Ja. So, das zum Holzarbeiterverband. Bloß kurz, Weltrevolution wurde gefragt in Lichterfelde im Archiv, da in der Bibliothek ist nach meiner Erinnerung auch ein Exemplar unter den Zeitungen und Zeitschriften vorhanden. Und sonst müsste ich mal nachschauen, in welcher Akte auch noch das eine Exemplar, was ich mal in den Akten gefunden habe, ist. Da müssten wir miteinander in Verbindung bleiben. Ja? Aber es steht nichts anderes drin, als in den abgedruckt, das hatte ich kontrolliert, als in den zwei Dokumentenbänden, wo das enthalten ist. Dann war noch die Frage vorhin nach der Führung des Spartakusbundes. Wer war denn da anwesend am 12. und 13. Oktober? Ich hatte das vorhin schon mal so kurz gesagt und auch zu Mehring gesagt, dass da nur so eine Anmerkung von dem Fritz Wolt Feim aus dem Jahre 1925 ist, sodass man denkt, Mehring könnte dabei gewesen sein. Mehring war auf dem großen Empfang für Karl Liebknecht in der russischen Botschaft, also kurz war er bloß 10 Tage später, war er dabei. Und ich glaube, er war zu diesem Zeitpunkt auch in Berlin, also am 12., 13., könnte also auch wirklich dabei gewesen sein, war also nicht mehr außerhalb. Dann zu den anderen genannten Namen, Pieck war noch im Exil in Holland, kam erst am 26. Oktober zurück. August Thalheimer könnte ein Teilnehmer gewesen sein, ich habe aber bloß kein Zeugnis dafür, nicht? Budig war noch eingesperrt seit dem März 1918. Eberlein war als Soldat entweder in Elbing oder Danzig, ich weiß nicht, das wechselte da etwas. Marchilewski könnte schon da gewesen sein, aber weil er auf dem Weg nach Österreich in Berlin Zwischenstationen machte und da um diese Zeit Mitte Oktober für so 10, 14 Tage in Berlin war, aber der durfte nicht an der Konferenz teilnehmen, weil er in der russischen Botschaft wohl wohnte. Und alle, die aus der russischen Botschaft kamen, wurden sofort von der politischen Polizei beobachtet. Und da ist niemand von denen, die in der russischen Botschaft waren, zu der Konferenz der Spartakusgruppe gegangen. Da wurde extra darauf verzichtet. Die Teilnehmer der Konferenz, Käthe Dunker, ist das bezeugt, wahrscheinlich dann auch, die wird nicht alleine in die russische Botschaft nach der Konferenz gegangen sein. Da wird Ernst Mayr mit Sicherheit dabei gewesen sein, eventuell, wenn Franz Mehring noch das physisch konnte, er sicherlich auch. Und auch Paul Levy, die haben dann anschließend mit Joffe und auch mit Angelika Balabanow, die auf der Durchreise war, die Sekretärin der Zimmerwalder Bewegung, gesprochen, sodass die diese Informationen über die Konferenz da ganz frisch hatten und deshalb Joffe anschließend in der Nacht noch seinen Brief an Lenin schreiben konnte. Käthe Dunker hat zu meinem Bedauern nur ganz kurz an ihre Tochter über diese Konferenz geschrieben, die vielleicht auch das relativiert, was ich vorhin gesagt habe. Sie schreibt, wir haben uns da getroffen, Spartakus-Konferenz, schreibt sie sogar in ihrem Brief, so mit Abkürzung SPA. Sehr interessant. Für mich als Historiker hätte ich ja ein bisschen mehr erwartet. Aber es ist trotzdem bedeutsam, schon, dass die Spartakus-Leute mit den Linksradikalen in dieser Zeit zusammenkamen und so gesehen haben, naja, ganz tot sind wir ja noch nicht. Das war für Käthe Dunker, aber auch für die anderen von Bedeutung. Auch wenn dann anschließend teilweise durch die Maßnahmen der Polizei die Ansätze zu einer kräftigeren Bewegung wieder kaputt gemacht worden. In dem Augenblick hatte das dann doch für die Teilnehmer eine motivierende Bedeutung. Ja, ja, ja.
Geführt wurden. Ist da was bekannt oder sind die eventuell veröffentlicht worden? Es gibt ja nur leider eine Veröffentlichung der Diskussionen im Zentralkomitee, die im Herbst oder im September 17 anfangen und im Februar, März aufhören, 1918 aufhören. Aber dann ist Schluss gemacht worden. Das ist das einzige Mal, wo etwas veröffentlicht wurde, 1928. Aber ich, in den letzten Jahren müsste doch eigentlich irgendwas da passiert sein. Ich kann leider Jakob Samoilowitsch-Strapke nicht mehr fragen. Er ist weggegangen. Aber vielleicht können Sie etwas darüber sagen.
Ja, ich kann einen kurzen Hinweis geben. 2007 ist im Jahrbuch für historische Kommunismusforschung über die Haltung Lenins in dieser Zeit und auch der übrigen Mitglieder der Bolschewiki-Führung ein Aufsatz erschienen, lohnt sich zu lesen. Ja? 2007, Jahrbuch für historische Kommunismusforschung, Alexander Wadlin.
So, dann wäre jetzt Marcel mit seiner Erwiderung an Florian noch.
Genau. Also ich denke, den Punkt, den Florian gemacht hat, das ist ein ganz richtiger und denke auch ganz wichtiger Aspekt. Also das ist, dass sozusagen die siegreiche Revolution in Russland und das Ausbleiben einer Revolution oder einer siegreichen Revolution außerhalb Russlands den Bolschewiki in der internationalen Bewegung eine enorme Autorität gegeben hat. Aber ich glaube, man muss da zwei Phasen unterscheiden, weil ich denke, am Anfang hat diese Autorität tatsächlich dazu geführt, dass sich Linke in ganz Europa der kommunistischen Bewegung angeschlossen haben. Man sieht das ja sehr deutlich zwischen dem ersten und dem zweiten Kongress der Komintern. Der erste Kongress, der mehr oder weniger ein zusammengewürfelter Haufen von ein paar Individuen war, abgesehen jetzt von den Vertretern der Bolschewiki, und der zweite Kongress, auf dem wirklich Vertreter von Massenparteien da waren. Also dass sich innerhalb von ein, zwei Jahren mehrere sozialistische Parteien eben der Kommentaren angeschlossen haben. USPD ist da sicher, oder der linke Flügel der USPD ist da sicher das wichtigste Beispiel. Ich meine, es gibt zwei Phasen, weil diese Phase ist eine, in der es trotz aller Autorität der Bolschewiki immer noch eine Situation war, in dem die einzelnen Mitgliederparteien der Komintern gleichberechtigt waren, sozusagen auf gleicher Augenhöhe miteinander diskutiert haben. In den Jahren später, mit der Stalinisierung der Komintern, hat sich das dann gewandelt. Aber diese Autorität hat da weiterhin eine wichtige Rolle gespielt, weil es von Seiten der KPDSU immer auch als Argument genommen wurde, wir sind die Einzigen, die eine erfolgreiche Revolution gemacht haben, wir sind diejenigen, an denen ihr euch orientieren müsst, unser Organisationsmodell müsst ihr übernehmen, also unter dem Stichwort Bolschewisierung. Und so, und ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Aspekt, dass es da dann umgekippt ist und dann plötzlich eben es im Prinzip nur noch als Schlagwort genutzt wurde, um die Parteien irgendwie auf Linie zu bringen. Ich wollte noch einen zweiten Aspekt aus der Diskussion aufgreifen. Das ist die Geschichte mit der Wirtschaftsdemokratie, weil ich finde das auch richtig, es war auch Florian, gesagt hat, dass in Zeiten wie heute die Forderung nach Verstaatlichung einfach nicht mehr ausreicht. Die Financial Times Deutschland hat heute einen Artikel, wo sie über eine Protestaktion von Attac berichten, auf einer halben Seite. Und sie übertiteln ihn sinngemäß mit Attac ist im Mainstream angekommen. um dann sozusagen zu argumentieren, dass Attac auch jetzt nichts mehr zu sagen hat. Und ich glaube, es stimmt zum gewissen Punkt. Es ist natürlich, also die Forderungen, die Attac oder auch andere Linken vor einem Jahr, vor einem halben Jahr aufgestellt haben, damals ja, Minderheitenforderungen waren und jetzt tatsächlich die Mehrheit diese Forderungen teilt von Verstaatlichung und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das wirklich jetzt der Punkt ist, wo die Linke einen Schritt weitergehen muss. Weil wenn wir historisch sehen oder in die Geschichte zurückgucken, sehen wir, dass Verstaatlichung an sich noch kein sozusagen linkes Projekt ist. Also bestes Beispiel vielleicht die Weltwirtschaftskrise 1929. In Deutschland sind damals die Commerzbank, die Dresdner Bank zur Mehrheit vom Staat aufgekauft worden. Ein Drittel der Aktien der Deutschen Bank sind aufgekauft worden. Das hat nicht dazu geführt, dass sich irgendwie die Lebenssituation der Menschen verbessert hätte, dass irgendwie diese Banken demokratisch geführt worden sind, sondern der einzige Grund dafür war sozusagen die Verluste der Banken zu vergesellschaften. Und als sie dann wieder Gewinne gemacht haben, nämlich 1937, hat der Staat seine Aktien wieder zurückgegeben an diese Banken. Und ich glaube, das ist der Punkt. Es geht nicht um Verstaatlichung, sondern es geht um Vergesellschaftung, wenn wir über Wirtschaftsdemokratie reden. Das haben wir auch in der DDR gesehen. Die Betriebe waren auch verstaatlicht, dennoch gab es keine Wirtschaftsdemokratie. Also es hat ja nicht die Mehrheit der Menschen in der DDR darüber abgestimmt, was produziert wird, wie produziert wird, sondern ich denke, also wie ich gesagt habe, also Vergesellschaftung ist da, glaube ich, das richtige Stichwort. Und ja, Ullas Beitrag, oder Ulla hat da wirklich einen wichtigen Beitrag zugeleistet zu der Debatte.
Schönen Dank, Marcel. Bevor jetzt die Möglichkeit zu einer zweiten Frage und Positionsrunde besteht, hat sich Ulla noch mal zu Wort gemeldet. Ja, und Professor Bramke.
Bei der Wirtschaftsdemokratie nicht Verstaatlichung auch, hier und da, Landeseigentum und Bundes- oder eben damals Reichseigentum oder wie auch immer. Aber es ging vor allem, die Idee war Demokratisierung der Verfügungsgewalt. Und das war gerade auch nach 1945 mit in der Diskussion. Und da ging es dann um Mitbestimmung worüber und nur Mitbestimmung oder eben auch an Entscheidungen teilzunehmen. Ja? Also in diesem Sinne Demokratisierung der Verfügungsgewalt oder Kommunalisierung zum Beispiel. Also das, was jetzt wir gegen Privatisierungen, ja? Kommunales Eigentum soll kommunal bleiben. Da gibt es übrigens auch in der linken Literatur einige Ideen dazu, wie das funktionieren soll. Ja? Und dann möchte ich noch in diesem Zusammenhang verweisen darauf, dass es ja auch hier und jetzt in diesem Deutschland nicht wenige ja, Fakten gibt, Taten gibt, Stichwort solidarische Ökonomie, wo Produzenten auf verschiedenen Gebieten sich zusammen, das ist einmal die Genossen, also die Form der Genossenschaften, aber nicht nur, da gibt es verschiedene Frauenprojekte, kommunale Projekte und so weiter, die also nicht profitorientiert, wenn auch natürlich müssen sie wirtschaftlich arbeiten, ja, aber nicht profitorientiert. Und Peter von Oertzen wirft übrigens die Frage in anderen Zusammenhang auf. Und die Frage, die jetzt eigentlich auch steht, auch angesichts solcher Formen der solidarischen Ökonomie, bei der Helen Panke war übrigens im vergangenen Jahr ein sehr interessantes Seminar. Es gibt auch eine rote Broschüre dazu mit den Beiträgen von diesem Seminar. Da geht es natürlich auch, wie koordiniert, wie kann das gesamtstaatlich im nationalen Rahmen oder gar europäischen Rahmen, wenn wir weiter schauen, ja, wie kann das dann funktionieren? Also diese verschiedenen Formen der solidarischen Ökonomie oder auch meine Fahrradleute, ich habe ja da ausgelegt ein Blatt, so, wer sich ein Fahrrad zulegen will, bitte denkt an diese Leute in Nordhausen in Thüringen. Die haben, um der Insolvenz zu entgehen, und haben sie das in Selbstverwaltung übernommen. Das ist auch das große Stichwort auch bei Peter von Oertzen gewesen.
Betrieb in Selbstverwaltung übernommen. Ja, aber es kann ja nicht nur solche atomisierten, es muss ja irgendwo zusammenkommen, es muss ja koordiniert werden, regional oder im Landesmaßstab oder wie. Und das ist offen. Da sagt auch Peter von Oertzen, das war offen, das war und das war das, was, wo ich da die Fragen von Leipart, man muss überlegen, wie soll denn das gehen? Wie fügt man denn die Betriebsräte in den Wirtschaftsablauf und so weiter? Darüber muss man nachdenken und darüber muss man eben auch konkrete Erfahrungen, zum Beispiel dieser Genossenschafter oder anderer Formen der solidarischen Ökonomie, die müsste man, das wäre auch ein Punkt für die Rosa-Luxemburg-Stiftungsstipendiaten. Ich wollte aber noch ganz zum Schluss sagen, direkt zur Revolution, weil hier so immer das Wort Scheitern kam. Also ich persönlich sehe die Novemberrevolution nicht als eine gescheiterte Revolution. Sie hat, das muss ich immer wieder sagen, den Kaiser zum Teufel gejagt und nicht nur den, verschiedene Fürsten dazu. Wir haben seitdem in diesem Deutschland eine Republik. Wie sie dann ausgestattet ist, eine andere Frage. Aber wir haben erstmal eine Republik und wir hatten, diese Republik hatte sich diese Weimarer Verfassung gegeben. Das war nur eine bürgerlich-demokratische, aber wie gesagt, als Vorbedingung für weitergehend zum Sozialismus. Ja? Und sie hatte von der Verfassung her gab es die Option, man konnte weitergehen, so wie das heutige Grundgesetz, Artikel 14, 2, Artikel 15 und Klenner nennt auch noch, ich glaube, Artikel 76. Die Möglichkeit ist drin, weiterzugehen über eine bürgerlich-demokratische Republik, Verfassung und so weiter hinaus. Also ich halte das für einen Fortschritt und in diesem Sinne sehe ich diese Revolution nicht als gescheitert. Sie hat das gebracht. Sie hat ja auch das allgemeine Wahlrecht gebracht. In Preußen hatten wir ja bis dahin immer noch das Dreiklassenwahlrecht. Das Wahlrecht war auch für Frauen und zwar ohne Einschränkung und so weiter. Ja. Also das war schon einiges, denke ich, was, ja, wo man diese Revolution auch ehren sollte. Das ist ja der Punkt. Die wird ja immer, ich habe jetzt im Deutschlandarchiv letztes Heft 5, glaube ich, war das, nee, jetzt haben wir, ja doch, das Heft 5 war das schon von Peter Steinbach. Ja, der setzt 1918 gleich 1933, weil es an 1933 kaputt ging, also war schon die ganze Revolution, ja, so ist der Artikel von Peter Steinbach. Ja, also und das sehe ich eben etwas anders und ich denke, diese Revolution sollte doch auch, wie soll ich sagen, nicht geehrt werden, aber jedenfalls, wir brauchen uns ihrer nicht zu schämen. Oder dieses Deutschland braucht sich dieser Revolution nicht zu schämen. Würdig ist ja die einzige in diesem Sinne erfolgreiche gewesen. Die 48 hat ja noch viel weniger gebracht, nicht? Aber die ist mehr in Ehren und 98 wurde die 48er, na gut, die hatte ihren 150. Insofern natürlich, ja. Die wurde, da gab es groß, ich habe selbst an Veranstaltungen bei der SPD und sonst was mitgemacht, die wurde groß gefeiert, aber nicht die von 18, das hat nur Rosa Luxemburg in Sachsen und nur Rosa Luxemburg hier in Berlin gemacht, diese Revolution von 1918, also zu ehren oder sich ihrer zu erinnern. Ja,
ja. Tja. Herzlichen Dank für dieses Plädoyer. Für die Ergebnisse der Novemberrevolution ist toll, dass das mal so dezidiert jetzt nochmal ausgesprochen wurde. Ich würde jetzt nochmal Professor Bramke übergeben.
Also Ulla Plehner hat ja mit ihren letzten Sätzen eigentlich zu einer ganz neuen Diskussion, noch einmal zu einer sehr weiten Diskussion herausgefordert, aber ich halte lieber den Mund. Hab stattdessen Fragen sowohl an Herrn Moir und wenn es gestattet ist, auch nochmal an Herrn Tostorf. Wegen der Vorbildwirkung der russischen Revolution. Sie sagten ja, dass in den Ländern, die Sie untersucht haben, und auch für die Russen selbst, die deutsche Revolution kein Vorbild war, sondern dass dann die Erwartung da war, für den weiteren Prozess der Revolution, der Weltrevolution, wird die Entscheidung oder Vorentscheidung in Deutschland fallen, großes Vorbild und so weiter. Vorhin hat Tostorf gesagt, auf Italien bezogen, auch hier die deutsche Revolution, die Entwicklung in Deutschland hatte kaum Auswirkungen auf Italien. Die russische Revolution, Leitrevolution, was ist damit gemeint? Als Anstoß oder auch nach der Struktur und nach dem Vorgehen der russischen Revolutionäre, also einschließlich Auseinanderjagen der Duma und was dann alles folgte. Denn wenn wir den Begriff Leitrevolution nehmen, wie er für die französische Revolution, für den Übergang vom Feudalismus zur Durchsetzung bürgerlicher Freiheiten, bürgerlicher Rechte genommen wird, dann heißt ja Leitrevolution, das ist das Modell, das Idealmodell, das zwar dann nie wieder so erreicht wurde, aber das Vorbild war im Vorbereiten, im Ablauf der Revolution. Meinten Sie das damit? Als Leitrevolution?
Soll ich gleich darauf antworten? Ja, gut, der Ausdruck Leitrevolution, der war ja irgendwie vorher schon mal in der Diskussion aufgeworfen worden, deswegen hatte ich da sozusagen einfach nur angeknüpft. Aber die Sache ist schon die, dass, sagen wir mal besser, vielleicht Vorbildfunktion eben dadurch zustande kam, dass das war sozusagen die erfolgreiche Machtübernahme. Im Unterschied zu Deutschland, natürlich, Karl Liebknecht war mindestens genauso eine Vorbildfigur wie andere, wie bolschewistische Führer, auch Rosa Luxemburg und so weiter. Aber was es sozusagen gedacht wurde oder gesagt wurde, war, wir müssen so wie die Bolschewiki machen, die Macht ergreifen und dann eben sie auch behalten. In Deutschland, das wurde eben verstanden als eine begonnene, aber dann eben niedergeschlagene Revolution. Und ich sagte ja auch schon, diese Bewegung begann ja auch schon im Jahr 1917, also als die Entwicklung in Deutschland noch nicht eben absehbar war. Das Signal ging dann aus von der Februarrevolution, weil die hatte nicht ganz in derselben Weise bekanntlich, wie das dann die Bolschewiki macht mit dem Dekret über den Frieden. Aber die hatten ja schon zum ersten Mal aufgeworfen die Frage, dass wenn sonst kein Frieden, wenn die Mächte weiter, also die Machthaber weiter aufeinander schießen lassen wollten, dann müssen wir Sozialisten irgendwie den Frieden zustande bringen, Stockholm und so weiter. Das scheiterte aber, weil es gar nicht konsequent durchgeführt wurde und so weiter und so weiter. Aus vielen Gründen. Eine andere Sache ist natürlich auch, das ist dann aber noch ein zweites Kapitel, wie die Revolution verstanden wurde, wie sie interpretiert wurde. Da kann man natürlich sagen, ja, das war schon eine sehr, sagen wir mal, optimistische, Analyse. Wenn dann zum Beispiel Syndikalisten sagten, ja, das Syndikat, also die Gewerkschaft im Sinne des revolutionären Syndikalismus, das ist ungefähr dasselbe wie die Sowjets. Auch die Anarchisten in Spanien sagten im Jahr 1918, 19, ja, also die Bolschewiki, das sind ja keine Politiker. Politiker, das sind die parlamentarischen Sozialisten und so weiter. Das ist eigentlich gar kein richtiger Staat. Das ist dann jetzt wiederum eine zweite Frage, wie das dann verstanden wurde, interpretiert wurde, zum Teil zurechtgebogen wurde. Und da muss man natürlich sehen, im weiteren Verlauf ist immer mehr das Argument des Erfolgs in den 20er Jahren durchgedrungen. Und dann wurde es eben zurückgegeben, indem die bolschewistische Führung dann dem Stalin schließlich sagte, ja, wir haben die Macht erobert, wir bestimmen das, wir sagen das, wir haben das Modell. Und bis es dann eben angefangen ist, dann auch das systematisch das Modell sozusagen zurechtzulügen, bis in den berühmt-berüchtigten Brief von Stalin an die Proletarska Revolucija, wo er sagte, ja, Luxemburg, die hat überhaupt nichts gemacht. Lenin hat immer den richtigen, die Linie vorgegeben, auch vor 1914. Das ist ja alles nur eine Erfindung, dass sie schon Kautsky vor Lenin gesehen hat und so weiter. Und dann alle die ganze Neuschreibung, Umschreibung der Geschichte stattfand. Also da muss man eben, wie gesagt, auch die Entwicklung bei diesen ganzen Gedanken sehen. Also insofern ist das Wort Leid, ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Parteitagsbeschluss, der sozusagen die Linie vorgibt, nachdem dann also die entsprechenden Lehrbücher der Geschichte zu schreiben sind. Also Vorbildfunktion muss man schon, aber doch schon so sagen. Das ist ganz, glaube ich, eindeutig. Und Initiator natürlich auch.
Jetzt geht's. Ah, ja. Also ich würde mich dem Beitrag anschließen, vielleicht noch ein, zwei Ergänzungen. Also ich denke, wirklich ein wichtiger Punkt ist natürlich, dass die russische Revolution auch in der Zeitabfolge die erste Revolution, die erste erfolgreiche Revolution war, ja tatsächlich schon Februar 1917, fast anderthalb Jahre vor den Ereignissen in Deutschland stattgefunden und auch die Oktoberrevolution, naja, doch auch noch knapp ein Jahr zuvor, und das natürlich sicher eine wichtige Rolle gespielt hat. Ich glaube aber auch, dass bei dem Blick, den die Menschen auf Russland geworfen haben, alle Fragen, die strittig waren, zum Beispiel Auflösung der Duma oder, gut, das ist keine strittige Frage, aber der Bürgerkrieg, der dann der in den Monaten nach der Revolution begonnen hat, das waren nicht die Aspekte, auf die die Menschen geschaut haben. Ich glaube, das, was sie inspiriert hat, was sie sozusagen als Vorbild gesehen haben, war der enorme gesellschaftliche Aufbruch, den Russland in den Wochen nach dem Oktober erfasst hat. Die Dekrete, genau, Dekret über den Boden, Dekret über den Frieden, über und so weiter und so fort. Den Aufbruch in der Bildungspolitik, in der Kunst, überall. Ich glaube, das sind die Geschichten, die die Menschen viel mehr fasziniert haben. Und natürlich auch die Räte. Also das, ich meine, hatten wir ja vorhin in der Diskussion auch schon, dass viele sich wirklich da explizit auf Russland berufen haben. Und ich glaube, das ist mehr, also das muss man sozusagen verstehen, wenn man sagt, das ist sozusagen, also er hat einen Vorbildcharakter, weniger als, also wie Rainer das schon gesagt hat, jetzt nicht als Leitrevolution vorgegeben wurde und alle anderen mussten es nachmachen. Ganz kurz zur deutschen Revolution. Ich habe vorhin gar nicht gesagt, dass die deutsche Revolution keine Vorbildfunktion hatte. Ich habe nur gesagt, ich weiß es nicht und ich habe es nirgendwo lesen können. Aber es muss nicht heißen, dass es nicht doch auch Länder gab, wo man nach Deutschland geschaut hat. Wenn ich noch eine Sekunde bekomme, würde ich gerade noch einen kleinen anderen Aspekt oder eine kleine Anekdote einwerfen, die mir eben noch eingefallen ist, die ich noch ganz spannend fand zu unserer Diskussion, die wir jetzt schon den ganzen Tag hier führen. Wir hier ein historisches Kolloquium im Prinzip über die Novemberrevolution haben, aber welche Aktualität sie hat, wir einerseits natürlich in der Diskussion über Wirtschaftsdemokratie und Finanzkrise gesehen haben, aber zum anderen hat sie vor ein paar Wochen nochmal eine ganz neue Aktualität bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das alle mitbekommen habt. Im Hessischen Landtag hat nämlich die CDU-Fraktion eine aktuelle Stunde zur Ermordung von Rosa Luxemburg einberufen. Der Auslöser davon war, dass eine Abgeordnete der Linken in einem Interview gesagt hatte, dass also sozusagen die SPD mitverantwortlich gemacht hatte für die Ermordung Luxemburg und Liebknechts. Und die CDU wollte das sozusagen zum Anlass nehmen, den Spalt zwischen SPD und Linke zu schieben. Und dann hat es tatsächlich vor ein paar Wochen da diese aktuelle Stunde im Landtag gegeben, was ich eine ganz, ganz spannende Geschichte finde, dass ein Landtag zu einem Ereignis, was 90 Jahre vorbei ist, nochmal eine aktuelle Stunde macht.
Das ist vollkommen verschwiegen worden der Öffentlichkeit.
Ja. Nicht einmal ND hat darüber berichtet.
Stichwort ein bisschen von der anderen Seite betrachtet, Revolutionsbereitschaft in Deutschland. Ich habe immer die ganze Zeit bei meinen Studien mir so angeguckt und habe mich gefragt, warum ist die Revolution eigentlich nicht schon viel früher ausgebrochen? Die Zustände waren so schlimm im Lande schon 1917, dass eigentlich da auch spätestens, wenn die russische Revolution, die Februarrevolution entsprechende Initialzündung hätte gegeben bei entsprechender Bereitschaft in Deutschland, dann hätte das doch schon viel früher losgehen müssen. Der Jürgen Kocker hat ja ein schönes Buch geschrieben, in dem er die Stimmungsberichte der Militärbefehlshaber allemals so systematisiert hat und auch chronologisch angeordnet hat. Wenn man das liest, fragt man sich auch, warum ist denn erst am 9. November 1918 in Deutschland eine Revolution ausgebrochen? Und die Oktoberrevolution in Russland war doch schon 1917 und nicht erst im Oktober 1918. Und dann muss man sich nochmal anschauen, abgesehen, dass solche Stimmungen der Massen sehr schwer zu beurteilen sind. Da wird dann oft mehr vom Wunschdenken her etwas reingelegt. Man muss dabei beachten, ich kann das jetzt nur für Deutschland sagen, weil ich dann da so ein bisschen mich damit näher beschäftigt habe. Das Obrigkeitsdenken, das obrigkeitsstaatliche Denken war natürlich tief eingewurzelt bei den Deutschen. Und zwar bis zu der Arbeiterschaft. Und wenn das so war, dann haben sie, wenn die Mehrheitssozialdemokraten ihnen gesagt haben, hier macht alles, wir bringen das für euch schon in Ordnung, ihr braucht keinen Streik und keinen Aufstand zu machen, dann ist ein großer Teil noch bis ganz zum Schluss, als in Kiel schon die, und nicht nur in Kiel, sondern in Nord- und Westdeutschland, die Matrosen die Revolution realisiert hatten. In Berlin ist die Mehrheit der Arbeiter dem gefolgt. Erst als das dann immer, als dann es so aussah, als ob die neue Regierung, seit Anfang Oktober neue Regierung, immer noch keinen Frieden schließen würde, da konnten die revolutionären Obleute am 9. November mit ihrer Revolutionsparole Erfolg haben. Sie wussten das aber nicht, weil das so ungewiss war. Sie waren sich alle so unsicher darüber, ob es denn klappen würde. Es war ja auch eigentlich für den 11. angesetzt, dass in dem Augenblick das auch genauso gut hätte abgewehrt werden können. Berlin war militärisch überall besetzt, an jeder Ecke waren mit Maschinengewehren in der Innenstadt Truppen stationiert und in den Betrieben war teilweise dann wieder abgezogen eine Besetzung. Polizei tauchte mit Gewehren auf zum ersten Mal während des ganzen Krieges und patrouillierte teilweise in der Stadt mit Gewehren. Und gleichzeitig sagten immer, wurden massenhaft Flugblätter der Mehrheitssozialdemokraten verteilt, wir machen das für euch, ihr braucht keinen Aufstand und keine Revolution. Also man muss mal so das relativieren, was für verschiedene Faktoren da sind. Und das Urteil, was man zum Schluss fällt, ist eigentlich nur immer eins, was in der Retrospektive ist, was wirklich passiert ist. Dann kann man sagen, ja, das war so. Und das hatte eventuell einen Einfluss. Aber ob das wirklich der Fall war, Meinungsbefragung hat es damals nicht gegeben, sollte man als Historiker immer nur sehr mit großer Vorsicht sagen.
Es gibt noch, bevor Professor Engel das Wort erhält, eine direkte Rückfrage von Dr. Tostock an.
Ja, eine kurze Frage. Ist nicht auch so, also ich weiß darüber zu wenig, aber dass die Tatsache, dass im Februar dann plötzlich Revolution in Russland ausgebrochen war, im Februar 1917, dann auch mehr oder weniger direkt die deutschen Autoritäten, Staatsapparat, dann auch sofort seine Reihen geschlossen hat und gesagt hat, dass also jetzt nichts mehr, also jetzt die Reihen schließen und sich darauf einzustellen oder auf so eine Möglichkeit, dass sozusagen, wenn man jetzt kontrafaktisch argumentieren würde, wenn nicht sozusagen in Russland, aus welchen Gründen auch immer, da nicht plötzlich Revolution 1917 ausgebrochen wäre, die Reihen sozusagen der Herrschenden, zum Beispiel in Deutschland, aber auch woanders, gar nicht so fest geschlossen wären, weil sie ja noch gar nicht diese Drohung sozusagen manifest vor Augen bekommen hätten, dass sowas möglich wäre. Also konkrete Frage ist, wie die unmittelbare Reaktion auf den Ausbruch der Revolution im Februar 17 in Deutschland war. Verschärfung der Repression und so.
Nein, keine unmittelbare Reaktion, sondern erst nachdem im April in Berlin mit fast 300.000 Leuten in der hauptsächlich in den Munitionsfabriken und in Leipzig und dann auch noch in einigen anderen Städten mit kleineren Streiks da ein Ausstand aufgetreten war. Da gab es dann anschließend in den Regierungen, muss man sagen, überall lange Besprechungen, wie in Zukunft solche Ausstände verhindert werden sollten. Am Anfang war man eigentlich noch der Auffassung, bei uns ist alles in Ordnung, wir brauchen da nichts zu machen. Ja,
ja.
oder als Anschub für eine Bewegung überhaupt. Sagen wir mal, die Tiefe des Einblicks, den die Massen in diese russischen Ereignisse haben, nicht überschätzen. Also nicht, was bekannt war, war eigentlich gar nicht so sehr, also was da strukturell passierte, was da an vorbildlichen Formen. Der Begriff Räte war bekannt, den übernahm man und wie sich in der Deutschen Revolution zeigt, ja auch eher in der Form, denn in der Auffassung, das seien also politische Machtorgane. Um diese Frage ging ja sofort der Streit. Also das war keine Übernahme des bolschewistischen Vorbilds, würde ich sagen. Und die revolutionären Sozialdemokraten, USPD-Leute, Spartakus-Leute, die waren also selber zutiefst enttäuscht davon, dass sich immer noch nichts tat in Deutschland. Auch nach dieser Revolution nicht. Und schrieben sich gegenseitig auch im Felde Briefe über diese Tatsache, in der sie also sagten, also es wird soweit kommen, wir werden die noch verraten, wenn bei uns sich nichts abspielt. Ich zitiere mal aus so zwei Feldpostbriefen hier eine Stelle. Auf dem größten Teil der europäischen Front ist Waffenruhe bis Mitte Januar, schreibt hier Max Hammer, ein späterer Kommunist, an Albert Zwicker. Beide sitzen in verschiedenen Gräben an der Westfront. Der Frieden bricht sich Bahn durch das entschlossene Handeln der Bolschewiki. Der jetzige Augenblick der Weltgeschichte zeigt uns deutlich, dass zur Eroberung der sozialistischen Macht ganze Männer nötig sind, zu denen die Masse der Arbeiter, Bauern und Soldaten Vertrauen haben. Es ist lächerlich, wenn Scheidemann und David sich das Verdienst anrechnen, dass sie den Sieg der russischen Revolution erst durch die Bewältigung des russischen Heeres ermöglicht hätten. Dazu ist viel zu sagen und so weiter. Und er argumentiert dann. Oder es gibt eine Stelle, die Korrespondenten, die gleichen, das ist dann auch im Januar 1918, also da diskutiert er hier die Verhandlungen in Brest-Litovsk, und schreibt also, empört sich, wie man also mit der sowjetischen Delegation da umgeht und so. Das gewaltige, große Neue, das sie begonnen haben, wollen sie nicht halb, sondern ganz durchführen und vollenden. Alles oder nichts, nicht Sonderfrieden, sondern Weltfrieden war ihr Ziel. Noch ist bei den Völkern kein Verständnis vorhanden, um den Geist, von dem das russische Befreiungswerk erfüllt ist, zu begreifen. Und nun, jetzt kommt Empörung, kommt man in Deutschland in den Reihen der Unabhängigen mit engherzigen Auslegungen der Frage, ob Lenin und Trotzki den demokratischen Boden verlassen haben oder nicht, ob sie Diktatoren sind oder nicht. Zum Glück hat Mehring, der Sozialdemokrat in Stuttgart und die Arbeiterpolitik in Bremen, diese Erniedrigung der russischen Revolution trefflich kritisch behandelt. Warum denn diese Verdunkelung? Anstatt das heroische Beispiel leuchten zu lassen vor den Massen, wird es mit Deutungen und kleinlicher Kritik verhüllt. Dies alles spricht letztlich dafür, dass diese einfachen Leute hier im Graben, ja, also auf die Vorbildwirkung in Richtung Frieden schaffen durch diese Revolution gesehen haben und dass da eher eine Anschubpotenz von ihnen begriffen und auch verinnerlicht war, als dass sie sich wirklich Gedanken machten. Es gibt dann hier noch eine Stelle, da schreibt er dann, also du meinst die Wahlen, gemeint sind die Wahlen zur Konstituante, seien nicht günstig ausgefallen. Es hat aber doch den Anschein, dass die Maximalisten, so bezeichnete man damals aktuell die Bolschewiki, und die linksstehenden Sozialisten die Mehrheit in der Konstituante erhalten. So, und selbst wenn das nicht der Fall ist, es bleibt dieses große Beispiel, dem wir nacheifern müssen und so, nicht? Also es ist immer wieder das Beispiel, Massenbewegung zu machen, den Krieg endlich zu beenden. Und da sind sie zutiefst enttäuscht, also von ihren Mitsoldaten. Sie begreifen sich selbst als eine verschwindende Minderheit in ihren Gräben, die so denken. Sie seien alle 15 noch ganz andere Einschätzungen, starke Antikriegsstimmung in den Truppen der Westfront, analysieren diese jungen Leute hier. Und dann 1918 sagen sie, mit denen kannst du kein gutes Wort mehr reden. Die sind alle völlig versimpelt, die sind sowas von abgestumpft und demoralisiert. Wenn die nach Hause kommen, mit denen kann man keine Revolution machen. Ne? Und das schwappt dann über in so einen Jugendavantgardismus. Also wenn wir das nicht selber hier in die Hand nehmen, wird daraus gar nichts. nicht, also die sind also zwar revolutionär, aber auch in einer gewissen Situation der Hilflosigkeit gegenüber der Immobilität des Potenzials, das eigentlich diese Bewegung hätte tragen sollen. Und Johann Knief hat dann also in der Revolution gesagt, also ja, was ist denn das nun schon, also diese Militärrevolte. Die Soldaten haben den Frieden dann gefordert, als er bereits Reichssache war. Nachdem die OHL mitgeteilt hat, der Krieg ist nicht zu gewinnen und die Regierung aufgefordert haben, macht mal Waffenstillstandsverhandlungen, ergriff die Friedensbewegung das Heer. Darin drückt sich diese gleiche Enttäuschung aus. Diese Einschätzung ist aber durchaus zutreffend, finde ich. Nicht zutreffend sind dann Folgerungen, die daraus gezogen wurden in der Revolution. Aber diese Situation, also dass eine Massenbewegung so schwer in Bewegung geriet, ja, dass also Befehlsgewalt an der Front und Obrigkeitsdenken im Lande so lange anhielt. Briefe aus dem Urlaub werden geschrieben, mit großer Enttäuschung darüber. Die Leute gingen mit geballten Fäusten in den Taschen durch die Straßen und so schreiben die dann hier, nicht? Sie haben fast nichts mehr zu essen, aber wer denkt also, dass sie das zu irgendeine Barrikade treibt, hat sich geschnitten, nicht? Und so. Also das ist also Kriegserleben von unten in solchen Briefen, die man also mit in Betracht ziehen muss, wenn man also die Voraussetzung für das, was dann möglich wurde, im November 1918 in Betracht ziehen muss.
Was ist das für ein Buch? Was ist das für ein Buch?
Das ist ja kein Werbeblock jetzt.
Nein, aber, ja, aber was ist das für ein Buch? Nee, ich wollte es wissen. Ja gut, nö, das ist ja so sinnvolle Werbung, das ist ja nicht von Coca-Cola. Das ist
am besten auf den Informationstisch für die Bücher mit aus, dann können sich alle
unsere bring morgen einfach mit.
Das Ganze sind mal anschauen oder nehmen Sie in den Verkauf und bringen es mit. Ja, woher denn? Wenn wir ein bestelltes Haus legen morgen.
Ich wollte noch mal auf die Frage Leitrevolution zurückkommen, aber jetzt keine neue Diskussion aufmachen, sondern vorschlagen, dass wir das morgen noch mal aufgreifen. Ich finde die Bemerkungen von Marcel Bois und Reinhard Tostdorf sind am Kern des Problems vorbeigegangen. Darum ging es nicht bei dieser Frage. Es geht doch bei der Frage Leitrevolution nicht um den Vergleich Novemberrevolution, Oktoberrevolution, sondern es geht darum, dass die russische Revolution von ihrem Charakter her nicht geeignet war, als Vorbildrevolution wirken zu können. Und dass dagegen die Novemberrevolution als die weltgeschichtlich erste Revolution in einem hochentwickelten Industriestaat das Potenzial gehabt hat, als Leitrevolution zu fungieren, als Beispiel für einen weiteren Revolutionierungsprozess. Das ist, glaube ich, meines Erachtens die Kernfrage, um die es dabei geht. Aber wie gesagt, ich würde das jetzt heute nicht mehr hier diskutieren, sondern wollte das noch gesagt haben und für die morgige Diskussion eventuell aufgeben.
Ich habe jetzt noch eine Wortmeldung von Florian Wilde.
Diskutieren wir jetzt die Frage Leitrevolution?
Nein, wir haben gerade uns verständigt, dass wir das morgen früh machen, bevor wir mit den Fragen der regionalen Aspekte beginnen.
Weil Rainer das gefragt hatte, ob man nicht sagen kann, dass die Reihen des deutschen Staatsapparates deutlich fester geschlossen waren im Zuge nach der Februarrevolution 1917. Ich weiß zumindest, dass Arthur Rosenberg da in seiner Entstehung der Weimarer Republik gegenteilig argumentiert. Der sagt, dass gerade diese Zeit mit der Friedensresolution des Deutschen Reichstages im Sommer 1917 eine Zeit ist, wo es deutlichere Risse noch einmal gibt im Staatsapparat, auch unter Eindruck der Ereignisse in Russland, dass es eben nicht zu einem völligen Zusammenschließen geführt hat, sondern dass da eher eine ganze Menge in Bewegung gekommen ist. Wollte ich noch mal einwerfen.
Gibt es jetzt weitere Fragen, Redebeiträge? Wichtige Fragen, wichtige Redebeiträge?
Alle sind wichtig.
Dann würde ich mich kurz mit Ulla über Blickkontakt verständigen. Ich möchte mich bedanken für die Beiträge heute von Professor Ramke, Dr. Dostorf, Marcel Beuys, Otto Kaluban, Ulla Plehner, auch natürlich bei allen Diskutanten. Wir sehen uns, wie gesagt, morgen um 10 Uhr, beginnen dann mit der Frage, mit der Diskussion der Frage, die Professor Kindern nochmal aufgeworfen hat, um uns dann einigen territorialen Aspekten zuzuwenden, sowie einigen biografischen Aspekten der Novemberrevolution. Ich wünsche für heute Abend allen einen angenehmen Heimweg. Vielen Dank.